Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute bei der aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu können. Oh, ich bin aufgeregt, ich kann es kaum rausbringen. Und aktueller könnten wir gar nicht sein. Lieber Herr Luther, herzlich willkommen.
Lieber Müller, ich harre tapfer und angespannt der Dinge, die da auf mich zukommen werden in wenigen Sekunden.
Ich habe eigentlich nur eine Frage, Herr Luther. War das Sommerinterview von Herrn Merz sein Laschet-Moment?
Das ist eine ziemlich gute Frage, aber Sie wollen Götterdämmerung provozieren, die mit so einem Formulierungsansatz, den er gewählt hat und den ich, wenn ich er gewesen wäre, wahrscheinlich genauso gemacht hätte. Es ist ein pragmatischer Ansatz. Man muss in den Parlamenten mit einer gewählten Kraft, die neben einem sitzt, umgehen. Der Satz war also nicht falsch. Die Frage ist, ob aus dem Satz resultierend zu Schlussfolgern ist, dass dann auf der kommunalen Ebene man ja kooperieren könnte. Da hat sich natürlich, und das ist, glaube ich, der positive Aspekt, knallhart und sehr brutal innerhalb der CDU-Strukturen, auch ohne Herrn Merz, ganz klar artikuliert, was Auffassung der CDU ist und was nicht. Und das hat Herr Merz heute per Twitter auch bestätigt.
Herr
Also kein
Luther,
Laschet-Moment, sondern eher eine klare Ansage, eine Gemeinschaftsansage einer Gemeinschaftsinstitution namens CDU.
wunderbar. Und warum hat Herr Merz dann keine 24 Stunden später seine Worte wieder zurückgenommen und alles dementiert?
Ich sage ja, er hat ja nicht dementiert. Er hat genau gesagt, das habe ich schon immer gesagt, es gibt da keine Kooperation. Er hat es gestern aber so ausgedrückt, dass man hätte daraus etwas ziehen können. Da wir uns in Sommerlochzeiten befinden, hat der Rest der Partei insgesamt dann für sehr schnelle Klarheit gesorgt. Das kann man natürlich als Kampfansage interpretieren, dass nun gerade Boris Rhein und ein potenzieller Konkurrent vielleicht da was gesagt hat. Der Berliner regierende Bürgermeister wurde per Twitter zitiert. Aber die Aussagen an sich von allen dreien stehen für sich und sagen implizit dasselbe.
Herr Luther, nur in Klammern, es heißt seit heute nicht mehr Twitter, sondern X. Herr Musk hat Twitter umbenannt in X.
Ja, da kann man auch der CDU kein X für ein U per Twitter vormachen.
Ja,
Das ist eine klare Sache, auch wenn ich hier vor braunen Brettern sitze, die ich demnächst umtünchen muss in andere Farben, weil die langsam politisch belastend werden hier, die Holzelemente neben mir. Aber stellen Sie sich da mal so eine Situation vor. Sie sitzen in einer kommunalen Struktur, in einer Bezirksverordnetenversammlung in Berlin. Neben Ihnen sitzt eine Fraktion der AfD.
Herr Luther,
Und
Herr
Sie machen
Luther,
jetzt mal,
nee,
doch,
Herr
Sie
Luther,
müssen
das
mal
ist nicht
den
das Thema. Das ist
Mühsal
nicht,
der politischen Ebene betreten.
genau.
Und
Das
die
ist
haben
nicht
jetzt einen
das.
pragmatischen Vorschlag. Und wie würden Sie als CDU mit einem pragmatischen Vorschlag einer nicht geliebten Partei, die neben Ihnen sitzt, umgehen?
Herr Luther, das ist, glaube ich, also echt nicht das Thema, weil als in
Doch.
Sonneberg Herr Sesselmann gewählt wurde, hat die Parteispitze der CDU, ich weiß nicht, ob jetzt Herr Merz in Person, aber die Spitze jedenfalls, gesagt, ganz schlimmer Vorgang und mit einem Landrat der AfD kann man nichts anfangen, während der Nachbarlandrat von der CDU, ich glaube, aus dem Eichsfeld gesagt hat, klar muss er mit ihm reden, im Bezirkstag trifft man sich und wenn der Typ vernünftig ist, dann wird man da auch sprechen müssen. Also die Sachen sind nicht so klar, nicht so einfach, aber das ist, was die AfD anbelangt oder die Aussage von Herrn Merz, eigentlich nicht mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist, den haben Sie ja schon unterschwellig windmäßig aus meinem Segel nehmen wollen, ist denn die harsche Reaktion von Herrn Reul, von Herrn Wegner, von Frau Prien, von Herrn Polenz, von Herrn Röttgen nicht ein Zeichen dafür, dass der innerhalb der Frauenunion, Frau Wiedmann-Mautz, Frau Klöckner, ist das nicht ein Zeichen, dass der Wind innerparteilich Herrn Merz ins Gesicht bläst?
Andere Formulierung, der innerparteiliche Kompass stimmt bei allen überein. Somit waren die Äußerungen eine Bestätigung dessen, was Herr Merz heute per Twitter nochmal artikulierte. Also klare Ansage. Sie haben plötzlich Namen genannt, die wir seit Tagen und Wochen schon nicht mehr gehört haben oder in anderen zusammen gefüllt werden, um es mal andersrum zu formulieren. Aber es funktioniert. Haben Sie mich jetzt nicht gehört?
Also den letzten Halbsatz habe ich nicht gehört, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht weiter schlimm, weil Sie haben sich sehr diplomatisch ausgedrückt. Sie haben nicht gescholzt. Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie haben sich sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ich hoffe, ich war origineller. Gut, nee, aber Andersrum, es ist natürlich, wenn so eine missverständliche Äußerung im Raum steht, dann ist es gut, wenn die Person selber sich nicht korrigieren muss, sondern wenn andere quasi mitkorrigieren, ohne der Person ins Kreuz zu fallen. Es hat niemand gesagt, Herr Merz hat Unrecht. Es haben alle den Kurs der CDU klar und deutlich benannt und bestätigt. Wobei, auch das ist Teil der Wahrheit, Mike Mohring wurde nochmal zitiert aus Thüringen, der sagte, dass mitunter diese Abstandsgebote wie in Thüringen gegenüber AfD und Linken an der ostdeutschen Realität vorbeigehen. Das sind starke politische Strömungen und Strukturen, die mal einfach da sind. Man kann sie nicht ignorieren, man kann sie nicht weglächeln, sie sind präsent. Und die Frage ist tatsächlich die des Umgangs, wie man mit diesen politischen Strukturen wirklich real in Zukunft umzugehen gedenkt, weil die Zahlen sind ein klarer Beleg, wir können uns an diesen Zahlen nicht vorbeimogeln.
Aber Herr Luther, nochmal, auch die Diskussion haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Der Parteitagsbeschluss von 2018 bezieht sich auf die AfD und die Linke. In Thüringen wird aber die linke Minderheitsregierung von der CDU toleriert. Es gibt andere Bundesländer, in denen die CDU auch mit der Linken zusammenarbeitet, auch kommunal und auf anderer Ebene. Also dieser Beschluss ist ja sowieso schon ad absurdum geführt. Aber lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Es ist ja nicht der erste sprachliche Fauxpas, den Herr Merz begeht. Egal, wie viel Sympathie man für die Sprüche aufwendet, aber er hat von den kleinen Paschas gesprochen, er hat von Sozialtourismus gesprochen, er hat andere Dinge gesagt, die auch innerparteilich aufgegriffen wurden. Nun sagt man auf der einen Seite Herrn Merz nach, er sei hochintelligent. Er sei hochpolitisch erfahren, seit Jahrzehnten im Europaparlament, im Bundestag. Er sei wirtschaftlich erfolgreich als Aufsichtsratschef der deutschen BlackRock und verschiedener anderer Unternehmen. Er war Wirtschaftsanwalt. Andere sagen, er sei ein Narzisst und kein Teamplayer und würde nur sich im Vordergrund stehen und sei immer für eine Schlagzeile gut. Ist denn so ein Mann überhaupt kanzlerkandidatenfähig?
Wenn man die Quantität der medialen Reaktion darauf betrachtet und dass er immer noch Parteivorsitzender ist, ist das durchaus etwas, was man auch als gewollt bezeichnen kann, dass manche provozierende Äußerung eine Diskussion erst richtig in den Mittelpunkt der Gesellschaft bringt. Halte ich für mitunter ein legitimes Mittel. Es sei denn, es ist mitunter ein Fehltritt, aber diese Fehltritte kann man ihm bis jetzt nicht nachsagen. Die Formulierung, die er gestern gewählt hat, ich habe mir das Interview nochmal angehört mit Theo Koll, waren im Zusammenhang durchaus hinnehmbar, wenn man sie allerdings interpretieren möchte, was Sommerlöcher meistens als Anlass geradezu fordern, dann ist es hinterfragungswürdig. Und wenn dann aber die Gesamtpartei sich artikuliert und das Medienloch nutzt, um es mit Wort zu füllen, dann ist das wiederum ein gemeinschaftlicher medialer Erfolg dieser Partei, dass da ganz klar nochmal benannt wird, was geht und was nicht. Und das muss dann auch der Vorsitzende akzeptieren, respektieren und respektive dann auch das, was er gesagt hat, korrigieren. Tut mitunter nicht so gut, bringt aber die Richtung voran, hat also mitunter auch positive Aspekte. Während Kevin Kühnert übrigens heute nochmal, um Thüringen zu erwähnen, ganz klar gesagt hat, dass Thüringen sich bitte bekennen möge, doch nicht mit Faschisten, sondern Realpolitikern wie Ramelow zusammenzuarbeiten. Also der hat da klar differenziert, dass er das eine nicht mag, aber die CDU könne mit den Linken ja ruhig mal ein bisschen was tun. Also da weiß man auch, dass er vielleicht der Generalsekretär der falschen Partei ist, wenn er Ratschläge erteilt in diese Richtung. Aber das nur kurze politische Meinung von mir.
Ja, aber die CDU macht das ja. Seit 4 Jahren toleriert sie Herrn Ramelow und unterstützt damit die Linkspartei. Also da scheint der Parteitagsbeschluss nicht viel zu gelten. Ich will dennoch nochmal auf die Frage eingehen, die Herr Koll im Sommerinterview auch gestellt hat und die Herr Merz beantwortet hat. Aber vielleicht haben Sie ja noch eine bessere Antwort. Bei all dem Unfug, den die Ampelregierung anstellt, bei all dem politischen Unwillen, dass das Tun der Ampelregierung bei den Bürgern auslöst, profitiert in den Umfragen die AfD, aber nicht die CDU. Auch nicht die CSU in Bayern. Die CSU in Bayern ist wieder deutlich unter 40% in Umfragen. Sie war schon höher mit Blick auf die Landtagswahlen am 8. Oktober 2023, und die CDU kommt einfach nicht über die 30% hinaus. Die liegt jetzt sogar bei 28, 27%, während die AfD scheinbar unaufhörlich steigt. Die Bild-Zeitung titelte am Sonntag sogar davon, dass die AfD möglicherweise in Umfragen bald die stärkste Partei wäre. Klammer auf, das waren die Grünen übrigens vor der letzten Bundestagswahl auch fast. Klammer zu. Nun stellt sich die Frage, warum schafft es die Opposition und der Oppositionsführer, Herr Merz, nicht die CDU deutlich über 30% zu bringen, wenn die Leute doch mit der Regierung so unzufrieden sind?
Tja, weil die Alternative eben meistens keine Alternative ist auf den ersten Blick. Aber Umfragen sind immer keine Wahlergebnisse, dennoch tendieren sie genau in die Richtung, die wir auch in den letzten Wahlen ja belegt bekommen haben. Das heißt, der Trend geht tatsächlich dahin, den Sie gerade beschrieben haben. Wenn ich als Wähler enttäuscht bin von der Regierungspolitik, dann wähle ich doch nicht sofort und unmittelbar jetzt die Alternative, die vorher schon mal 16 Jahre dran war und die man jetzt seit 2 Jahren nicht mehr hat. Man hofft ja immer noch, dass da was Gutes bei rauskommt, wenn man die Ampel anguckt. Wobei, wenn zwei regierungsverantwortliche Minister nach Indien fliegen und dazu zwei verschiedene Flugzeuge nutzen, wobei doch dasselbe Land besucht wird innerhalb kurzer Zeit, wie es Arbeitsminister Heil und Außenminister. Wirtschaftsminister Habeck gezeigt haben, dann hinterfragt man das natürlich auch mit stutzendem Blick. Aber es ist tatsächlich die Frage nach der politischen Alternative. Und diese laut polternde, nie Regierungsverantwortung übernehmen wollende, weil sich in Opposition befindliche Alternative eben immer in den Mittelpunkt stellt, mit viel Polemik, viel Gedöns und viel Gebrumpel, ist erstmal da. Ein Protest abzulesen, der sich aber, und das fängt jetzt an, und deswegen ist diese gestrige Diskussion um die Aussage von Merz eine so besonders bedeutsame, zu verankern und zu verfestigen. Das heißt, die AfD-Struktur, die jetzt eigentlich nicht gewollt in eine Verantwortung gehen wollte, fängt jetzt an, in den kommunalen Strukturen, auch die Wahlen, die Sie letztens beschrieben haben, Sonneberg und in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin standen wir auch kurz davor, einen Landeshauptstadtsoberbürgermeister zu bekommen, der von der AfD stammen könnte. Also die Einschläge kommen näher, dass diese Fälle öfter Realität werden. Die Frage ist, was man in einer Demokratie mit solchen Ergebnissen macht. Wie reagiert man darauf und wie agiert man vor allen Dingen? Reagieren heißt immer, ich springe nach dem Stöckchen von dem, der mir etwas hingeworfen hat. Agieren heißt, ich handle selbstbewusst, zielorientiert mit einem klaren Ziel. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, da hat Friedrich Merz durch den Wechsel des Generalsekretärs schon eine Maßnahme ergriffen. Weitere Maßnahmen werden nötig sein, um diese 30%-Hürde irgendwann zu reißen, um nämlich Alternativen anzubieten mit einem klugen, guten Grundsatzprogramm, was der Wähler akzeptiert, was vertrauenswürdig und glaubwürdig ist und was von Personen repräsentiert wird, denen ich zutraue, alternativ zur Ampelregierung etwas darzustellen, was wählbar ist.
Herr Luther, am 8. Oktober ist nicht nur in Söderland Landtagswahl, sondern auch in Hessen. Und Boris Rhein kämpft da ums Überleben. Im nächsten Jahr sind drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, glaube ich. Außerdem ist im nächsten Jahr noch die Europawahl. Also vier Wahlen innerhalb von 12 Monaten, die für die Zukunft der CDU nicht ganz unwichtig sind. Also hat doch Herr Merz gar nicht mehr so viel Zeit, sondern er muss im Grunde genommen bis zum neuen Jahr, bis Anfang des neuen Jahres genau die Alternativen, die Sie eben beschrieben haben, aufzeigen und artikulieren. Ich halte Ihnen dazu eine Umfrage vor, die auch gerade veröffentlicht wurde, nämlich dass die Menschen bei der CDU die größte Kompetenz in Sachen Wirtschaft vermuten. Und ich sage, die CDU macht in Sachen sozialer Marktwirtschaft eigentlich überhaupt nichts. Es gibt keine Pläne für eine Rentenreform, es gibt keine Pläne für eine Reform des Bürgergeldes, es gibt eigentlich überhaupt nichts. Im Grunde genommen ist alles das, was die CDU vorschlägt, ein bisschen Abwasch von dem, was die Ampelregierung macht, nämlich Subventionen, Subventionen, Subventionen. Und zur Not auch nochmal die Steuern erhöhen, um das Ganze finanzieren zu können. Aber Anreize schaffen, Steuern senken, die Leute mehr motivieren, das findet viel zu wenig statt. Das findet auch kein Bürokratieabbau statt, jedenfalls nicht in den Bundesländern, in denen die CDU oder die CSU regieren. Also kann sich doch der geneigte Bürger tatsächlich fragen, die CDU ist eine schwarz lackierte SPD oder die SPD ist eine rot lackierte CDU. Wo ist da der Unterschied? Und dann kommt der Merz, das war mir vorhin nicht eingefallen, aber jetzt ist es mir eingefallen, deswegen will ich es unbedingt noch anbringen. und sagt, die CDU sei die Alternative für Deutschland, nur mit Substanz. Ein ernstes Mal, nur unter uns, Herr Luther. Glauben Sie, dass das ein normaler Mensch, der sich jetzt nicht jeden Tag mit Politik befasst und der eigentlich nur den Regionalteil seiner Tageszeitung konsumiert, das überhaupt noch nachvollziehen kann, was der Mann da von sich gibt?
Ich nehme den Anteil der Provokation Ihrer Frage wohl wahr, den Sie darin verpackt haben, und mein Beißreflex ist sofort da. Natürlich hat die CDU ein klares Programm, natürlich macht die CDU permanent Vorschläge, aber das, was Sie gerade schildern, ist genau das, was der Bürger, der
Entschuldigung,
normale Bürger.
57% der Ampelvorhaben sind von der CDU-CSU im Deutschen Bundestag unterstützt worden. Also ohne die Unterstützung der CDU-CSU wäre vieles von dem, was die Ampel wollte, gar nicht durchgegangen.
Das waren vielleicht die sinnvollen Sachen, sonst hätte die CDU nicht unterstützt. Manche Sachen waren auch die Maßnahmenpakete, die jetzt in Sachen Corona, in Sachen Ukraine-Krieg unterwegs waren. Auch da wiederum hat man Unterstützung signalisiert und selbige auch gewährt. Das muss man aus der Statistik dann auch ausrechnen, fairerweise. Aber was die Kooperation oder die Nicht-Alternative in Sachen thematische Inhalte betrifft, angeht, da gibt es ja jetzt demnächst ein klares Grundsatzprogramm. Und wenn dieses Programm steht, werden danach die Kommissionen, wir haben 10 Fachkommissionen allein, die thematisch inhaltlich arbeiten, um dort tatsächlich ein zeitgemäßes, aktuelles, den jetzigen Anforderungen entsprechendes Programm zu erstellen, wonach dann auch die CDU inhaltlich intensivst arbeitet. Das heißt nicht, dass sie jetzt kein Programm hat, dass sie ziel- und planlos ist. Das ist nicht der Fall. Aber das alles muss ich doch erstmal artikulieren und auf Papier bringen lassen, damit man es dann durchdiskutieren kann. Die 10 Gebote mussten auch erst aufgeschrieben werden, bevor man sie befolgen konnte. Also so gesehen hat das Tradition, dass man sich erstmal was vornimmt, was bearbeitet, was sachlich orientiert auf dem Papier vorlegt, diskutiert und dann entsprechend umsetzen will. Und das ist dann quasi das Wahlprogramm, mit dem man dann auch inhaltlich gemessen werden muss. Und dass das momentan noch nicht so richtig greifbar ist, zeigen genau für den Normalbürger, das war von das Ende meines Satzes, bevor Sie reingrätschten, genau der Punkt, dass wir noch keine 30% bei der CDU sehen, weil genau das zu nebulös ist, um dem Normalbürger mit dem Sportteil und dem Feuilleton nebenbei mal klarzumachen, die CDU ist da, die hat ein Programm, die hat Alternativen auch im inhaltlichen Bereich und die ist es durchaus bereit, anzubieten und dafür auch gewählt zu werden.
Ich habe wohl zur Kenntnis genommen, will das aber jetzt mit Ihnen nicht diskutieren, dass Sie Herrn Lindemann mit Mose vergleichen. Ich lasse es einfach mal so stehen.
Dazu stehe ich hier aber zu sehr als Luther, als dass ich mit der Bibelübersetzung und Linnemann dem Zusammenhang bei 10 Geboten doch mal kurz aufhusten muss. Nein, aber es ist schon sinnvoll.
Letzte Frage, Herr Luther. Letzte Frage, Herr Luther. Also, ich habe mir jetzt die letzte Frage vorgenommen. Vielleicht kommt da noch eine Nachfrage, aber das wäre dann eine Nachfrage, keine Frage.
Hab noch Hoffnung.
Wenn alles so eintritt, wie Sie vermuten, dass es also ein Grundsatzprogramm gibt und dass irgendwie die Wahlen da absolviert werden von der CDU, aber die CDU nach der nächsten Bundestagswahl dennoch nicht die absolute Mehrheit bekommt, nicht mit der AfD koalieren kann und die FDP zu schwach ist, um eine bürgerliche Koalition zu bilden. Bliebe ja vielleicht eine große Koalition übrig oder eine Koalition aus Schwarz, Rot, Grün, was auch irgendwie ein bisschen komisch ist. Also nehmen wir mal an, nach der nächsten Bundestagswahl würde die CDU nicht den Bundeskanzler stellen. Wäre das dann das Ende der CDU als Volkspartei? Würde sie das überleben? Ich rede ausdrücklich nicht von Herrn Merz, der mich in dem Zusammenhang dann weniger interessiert, sondern ich rede explizit von der CDU. Könnte die CDU es überleben, nach der nächsten Bundestagswahl nicht den Bundeskanzler zu stellen?
Das sind so viele schöne Konjunktive, das ist wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen zu diskutieren bei Sonnenschein mit einem Cocktail im Pool. Aber nein, ernsthaft. Natürlich wäre es ein Desaster. Natürlich, wenn man sich als stärkste Partei versucht zu positionieren und da nicht die Mehrheit hat, die man braucht, ist es schwierig. Natürlich haben wir bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass in demokratischen Strukturen Mehrheiten gefunden werden müssen. Aber gucken wir uns Spanien an, das Ergebnis der Spanienwahl, wo unvereinbare Gegensätze offensichtlich dazu beitragen, dass das Votum des Wählers, des Souveräns nicht akzeptiert wird und man vermutlich eventuell vielleicht demnächst Neuwahlen ausrufen muss, weil es unversöhnliche Gegensätze gibt, die die gewählten Strukturen nicht zu einer Regierungsstruktur zusammenbringt. Das ist dann echt schwierig, weil dann fängt die Demokratie an zu erodieren, wenn sich da nicht Strukturen bilden, die sagen, okay, der Wähler hat gesagt, wir sollen, dann müssen wir jetzt. Das ist uns in Deutschland bisher erspart geblieben. Bisher haben sich dann immer Strukturen gefunden, die gesagt haben, okay, wir werden auch zu dritt jetzt einen Weg finden, als Ampel gemeinschaftlich was auf die Beine zu stellen. Und
Also ist Ihre Antwort, dass nach der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich die CDU den Bundeskanzler stellen wird und möglicherweise dann eine Koalition aus SPD, Grünen oder SPD, FDP oder Grünen, FDP, CDU, Deutschland regieren würde?
die Erfahrungswerte der bisherigen Wahlen lägen nah, liegen und lägen, legten auch nahe, dass die Herangehensweise wäre, die wir zu erwarten hätten, vorbehaltlich anderer Konstellation.
Gut, aber dennoch meine Frage, sollte das nicht passieren, sollte die CDU also nicht den Bundeskanzler stellen, sondern Herr Scholz noch mal 4 Jahre ranhängen, wäre das dann das Ende der CDU als Volkspartei?
In der CDU würde sich gesetzt den Fall dieser Konjunktiv würde eintreten, dass das der Fall sein könnte, dass die CDU wiederum nicht so viel Stimmen abbekommt, um eine Struktur zu schaffen, eine Mehrheit zu finden gegenüber der Ampel mit anderen Partnern oder denselben Partnern in anderer Struktur, dann wird die CDU sich auf alle Fälle massiv verändern müssen, wenn sie in Zukunft noch Chancen haben will, beim Wähler akzeptiert zu werden und Vertrauen zu generieren. Das wird ein harter Weg, das wird eine Rosskur. Und ob die Partei das unbeschadet übersteht, wird man sehen. Aber die FDP war auch schon mehrfach totgesagt und erstand dann immer wieder neu. Das ist das Phönix aus der Asche-Prinzip. Wir haben politische Strukturen, die das hergeben. Wir werden sehen, bisher hat die CDU all diese Dinge als pragmatische Problemlöserpartei bewältigt und die christlich-moralische Wertebasis sollte da ausreichen, um sich da einen neuen Weg auch dann zu bahnen. War das die Nachfrage oder war das die letzte Frage?
Das war die letzte
Meine.
Frage. Ich habe eben danach gesucht, aber hier steht keins rum. Ich bringe beim nächsten Mal ein Sparschwein mit und wir taufen das dann Phrasenschwein. Und da werfen Sie dann virtuell immer einen Euro rein. Okay?
Ja, und das wird dann die Wahlkampfspende für die CDU, auf dass sie dann ihren Weg auf alle Fälle finden wird mit diesen kleinen verbalen Schweinereien.
Also, Sie werden das schon füttern und damit den Wahlkampf locker allein finanzieren, Herr Luther. Für heute vielen Dank.
Ebenso Ihnen.
Thank you.